Okay, jetzt geht's wahrscheinlich ganz durcheinander. Jetzt Pfingst noch am 4. Advent oder der 1. war jetzt heute, ne? Ja, genau, tu das mal weg da. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Also hier oben ist es echt ganz böse heiß, jetzt noch mit den Kannen. Ich habe da vorne gesehen, ist noch ein Platz frei und da auch noch. Also falls ihr wollt, könnt ihr reinkommen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich bin lieber im Nebenraum, wo weniger Leute sind. Das könnt ihr also handhaben, wie ihr wollt. Ey, kann mir jemand Juppie die Waffe wegnehmen da, bitte? Gerade ist sie mir fast über den Fuß gefahren und jetzt will sie mich irgendwie ansprühen, während ich hier Technik am Hals habe und dann wahrscheinlich gebraten werde dadurch. Super. Ja, ja. Ah, findet sich doch noch einer. Der Platz ist da hinten, genau da, wenn du jetzt meiner Hand folgst. Achso, da ist auch noch einer. Das ist cool. Und mit dem Schwarzlicht auf einmal sehe ich was. Sonst habe ich ja nie Leute hier gesehen. Aber jetzt sehe ich überall weiße Flecken. Also so, boah. Jetzt ist wieder wie immer. Oh Mann, Markus, du bist echt so gemein. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, was ich predigen möchte. Ich hatte irgendwie was vorbereitet über eine Stelle und ich bin immer noch unsicher. Aber ich glaube, ich nehme die einfach doch. Oder sonst nehme ich eine andere. Muss ich halt zwischendurch mal das Thema wechseln, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das passiert ja auch. Ja, ich würde gerne mit einer Geschichte anfangen, was ich erlebt habe. Und zwar habe ich am Samstag was Schönes erlebt. Also das berührt mich irgendwie bis heute. Ist ja auch schon fast eine Woche her. Also ist ja auch gar nicht so schlimm. Vielleicht kann man sich auch mal eine Woche von etwas berühren lassen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das hier mal irgendwie zeugnismäßig erzählt habe. Ich hatte mal einen Freund vor vielen, vielen Jahren, da war ich gerade wieder bei Christ zu werden oder habe angefangen, da mit Jesus zu leben. Und irgendwie hatte ich den kennengelernt und am Anfang waren wir, also die ersten 2 oder 3 Wochen, waren wir eigentlich ganz dicke Freunde und dann ist das bei ihm irgendwie umgeschlagen und er wollte mich gewaltsam aus dem Leben stoßen. Und hat mich dann zu diesem Zwecke einmal abgedrängt mit dem Auto. Das war damals irgendwie ein bisschen fies, weil nämlich meine Bremsen auch nicht funktioniert hatten. Das war so mein erstes Auto damals, wie das zweite. Das erste hatte ich schon kaputt gefahren und das zweite war dann irgendwie so ein Bus und kaputte Bremsen. Und dann musste ich da irgendwie um so einen Laternenpfahl, um so einen Begrenzungspfahl irgendwie rumfahren und das war irgendwie schon ganz schön blöd. Und dann hat er sich noch mal eine Armbrust gekauft und wollte mich mit der Armbrust erlegen. Und hätte dann fast versehentlich seinen Vater damit gekillt, als er dann irgendwie durch die geschlossene Badezimmertür einen Pfeil geschossen hat. Also das war auch schon so ein Ding, was wirklich was konnte. Das konnte also alleine irgendwie nicht spannen. Da brauchst du so richtig so einen Spannhebel für so einen Wettkampfarmbrust. Also echt irgendwie so ein richtig fieses Ding. Naja, und irgendwie konnten wir uns dann nicht mehr ganz so gut leiden. Und ich hatte damals immer einen Knüppel mit irgendwie in der Innentasche und hatte mir dann nachher bei meinen Eltern auf dem Balkon ein paar Molotow-Cocktails gestellt. Und dachte mir, wenn der irgendwie auf den Hof kommt, der Penner, dann kriegt er erstmal einen Molotow-Cocktail. Und dann hatte ich ein paar Schwierigkeiten meiner Mutter zu erklären, warum da jetzt Spiritus gefüllte Flaschen auf dem Balkon stehen mussten. Also es war auf jeden Fall eine ganz interessante Zeit und am Ende ist das dann vor Gericht gelandet und es hat leider irgendwie nicht so viel gegeben. Also ich glaube, er hat seinen Führerschein verloren und irgendwie eine Geldbuße von 100 Mark oder sowas. Also was man halt in Deutschland kriegt, wenn man jemanden dermaßen bedroht. Und irgendwie hatten wir uns danach, preis dem Herrn, aus den Augen verloren. Und ich bin dann auch umgezogen und dann gab es auch keinen Telefonterror mehr, weil dann irgendwie meine Telefonnummer nicht mehr gestimmt hat. Also kann sein, dass er irgendwie danach noch ein halbes Jahr bei meinen Eltern angerufen hat nachts. Aber da bin ich gar nicht so sicher. Na, jedenfalls habe ich am Samstag jetzt in Dortmund gepredigt, in der Josua-Kirche abends. Und es war eigentlich eine ganz gute Sache. Und ich hatte nachher noch so ein bisschen Gebet angeboten und dann kamen wieder einen ganzen Haufen Leute, komischerweise alles Männer, die mir jetzt heute noch Kurzmitteilungen schicken. Oh, wir kommen heute nicht. Okay, ich mach's vielleicht doch mal aus. Jedenfalls hatten wir uns etwas aus. Ach genau, ich war in der Josua-Kirche und wir kamen also jede Menge Männer irgendwie nach vorne und waren irgendwie auch schon teilweise voll irgendwie in Tränen aufgelöst. Also was habe ich echt selten mal erlebt. Also waren auch richtig harte Leute, so sahen aus, als ob sie eine Menge Leben hinter sich hätten. Und irgendwann mache ich so die Augen auf und dann steht der vor mir. Und ich dachte, ups. Und dann war es irgendwie total entspannt. Ich weiß auch nicht, so in dem Moment auf einmal irgendwie war totale Liebe da irgendwie von Gott. Und er sagte irgendwie, Entschuldigung, kannst du mir verzeihen, irgendwie fing früher. Und klar, ich war da irgendwie schon durch, irgendwie hatte da schon tausendmal drüber gebetet, hatte das eigentlich schon vergeben und das war echt überhaupt gar kein Problem, irgendwie dann vor ihm zu stehen und zu sagen, ja, klar, ich vergeb dir, ist echt vorbei, irgendwie, was früher gewesen ist, ist früher und sei auf jeden Fall frei davon. Bin ich dann noch gebeten, für ihn zu beten, und dann habe ich dann noch für ihn gebetet, dann war sofort richtig Kraft des Geistes da und er ist hinten rübergefallen und lag dann irgendwie noch 5 Minuten da mit den anderen Leuten vom Ministry-Team am Beten. Und ich fand es echt total cool, irgendwie, dass Gott das gemacht hat und dass das so passiert ist, war eigentlich eine Sache, irgendwie, vor der hatte ich immer Angst. Irgendwie kann man sich wahrscheinlich vorstellen, aber das ist schon ein bisschen unbehaglich, wenn man weiß, dass da so jemand ist, der einem vielleicht immer noch so nach dem Leben trachtet. Und dann ist das so entspannt gelaufen und ich war Gott echt sehr, sehr dankbar dafür und war auch noch den ganzen Abend irgendwie so, musste die ganze Zeit dran denken und fand das ein sehr großes Wunder, wie was der Herr da in meinem Leben gemacht hat. Und es ist jetzt natürlich immer noch so, dass die Beziehung sehr gelitten hat und ich habe ihm dann nicht gleich wieder meine Telefonnummer gegeben und auch nicht meine Adresse und hab behauptet, ich würde in Hamburg wohnen. Nee, habe ich nicht. Also das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Aber war mir jetzt jedenfalls auch nicht danach, gleich wieder Beziehung aufzubauen. Aber ich glaube irgendwie, dass es für ihn wahrscheinlich was gebracht hat, da irgendwie nochmal Vergebung ausgesprochen bekommen zu haben und dann vielleicht die Möglichkeit zu haben, an dem Punkt weiterzugehen. Und ich möchte heute genau über das Thema eigentlich predigen, nämlich wie man sich verhalten kann, wenn man Scheiße gebaut hat oder wie man sich nicht verhalten sollte, wenn man Scheiße gebaut hat. Und ich habe 2 Leute irgendwie aus dem Neuen Testament, über die ich gerne predigen möchte. Der eine ist Judas, der andere ist Petrus. Und Judas war so jemand, der keine Vergebung bekommen hat. Falls ihr mitlesen wollt, Matthäus 27, Verse 3 bis 5. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn, tat ihm richtig, richtig leid, und er brachte die 30 Silberlinge zum Hohenpriester und den Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich einen unschuldigen Menschen verraten habe. Sie aber sagten, ja und, was geht uns das an? Da, sieh zu, dass du wegkommst. Und er warf die 30 Silberlinge in den Tempel und er machte sich davon und ging hin und er hängte sich. Also Judas, der Typ, der mit Jesus rumgelaufen ist, der auch einer von den 12 Jüngern gewesen ist, hat ihn am Ende verraten für 30 Silberlinge. Ich glaube, das ist nicht besonders viel Geld. Ich glaube, man konnte gerade mal so einen kleinen Acker dafür kaufen. Also garantiert nichts, wo man reich mit gewesen ist. Und hat Jesus für dieses bisschen Geld verkauft. Und scheinbar war das trotzdem so, dass der Typ nicht durch und durch schlecht war. Gibt ja viele, die das sagen. Irgendwie so, Judas ist so ein ganz fieser Kerl gewesen, dem es bloß um das Geld ging. Aber offenbar, als Judas gesehen hat, dass Jesus wirklich verhaftet worden ist, dass er echt vor Gericht stand und dass sich schon abzeichnete, dass er wahrscheinlich hingerichtet wird, da hat es ihm auf einmal richtig leid getan. Und ich könnte mir vorstellen, dass Judas vielleicht gedacht hat, okay, ich treibe Jesus ein bisschen in die Enge und wenn dann im Garten Gethsemane die ganzen Polizisten da sind, um ihn zu verhaften, dann wird Jesus wahrscheinlich ein Wunder tun und dann wird er endlich das Schwert rausholen und dann wird er sich vielleicht endlich als der König erweisen, wo wir immer gedacht haben, dass er sein würde. Und als er dann gesehen hatte, dass sein Plan daneben geht und dass Jesus auf einmal irgendwie im Gefängnis gewesen ist, dass sie ihn gefoltert haben und das schon klar war, das nimmt ein ganz böses Ende, da hat Judas richtig leid getan. Und ich schätze mal, dass er versucht hat, die Sache irgendwie rückgängig zu machen und geht dann zu den hohen Priestern und bringt ihnen das ganze Geld wieder und sagt, hier, tut mir echt leid, irgendwie, das war Sünde, was ich da gemacht habe, das war völlig daneben, das war ein gerechter Mann, den ich da verpfiffen habe und konnte aber trotzdem nichts mehr daran ändern und sie haben ihn einfach rausgeschmissen, sie waren froh, dass sie einen Grund hatten, Jesus zu verklagen, waren froh, dass sie endlich einen Grund hatten, ihn hinzurichten und Judas hat es so leid getan, dass er sich umgebracht hat. Und ich glaube, das ist schon eine ziemlich extreme Möglichkeit, um jetzt auf Schuld zu reagieren. Aber ich glaube irgendwie, dass wir alle irgendwie was haben, dass wir alle irgendwie so Punkte im Leben haben, wo wir wissen, dass da was schiefgelaufen ist, dass wir uns an irgendwem versündigt haben, an Gott versündigt haben, an Menschen versündigt haben, keine Ahnung, was immer das auch ist. Ich weiß, dass mir selber das oft passiert ist. Und dass wir einfach merken, das steht zwischen uns und Gott oder das steht zwischen uns und den Menschen, denen wir das angetan haben. Und irgendwie müsste sich eigentlich etwas ändern. Und dann gibt's halt 2 Möglichkeiten. Entweder man geht hin und bringt das in Ordnung oder aber man lebt damit und merkt, dass es einen irgendwo auffrisst, dass das immer da ist, dass man vielleicht nicht die ganze Zeit daran denkt, aber dass da doch immer irgendwie etwas im Leben ist, wo man merkt, das ist richtig scheiße gewesen. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich früher irgendwie als Kind oder weiß nicht genau, wie alt ich war, immer meiner Mutter Geld geklaut hatte. Die hatte, was? Die hatte da so ein grünes Sparschwein und das war so ihre Urlaubskasse. Und da hat sie immer 5-Mark-Stücke reingetan. Ich weiß nicht, so jede Woche eins oder so, wie man halt so spart. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das unten nur so ein Gummipfropfen hatte und dass man da so ziemlich leicht rankommt. Und dann habe ich mir erstmal so ein 5-Mark-Stück da rausgenommen und naja, wie das so ist. Irgendwie, es bleibt nicht bei einem und dann sind es immer mehr geworden. Und wir haben uns für das Geld immer so tolle Sachen wie Wasserpistolen und Weingummis gekauft. Und ich habe das natürlich irgendwann wieder vergessen. Und dann irgendwann habe ich gebetet und auf einmal irgendwie merke ich, oh Mann, ich habe da meine Eltern beklaut. Und das war auf einmal wieder so richtig heftig da und ich merkte, das ist eine Sache, die total nicht in Ordnung ist und dass Gott mir sagt, hey, geh hin und entschuldige dich dafür. Und das war im Moment zunächst mal natürlich was, was ich mir so gar nicht vorstellen konnte. Hatte damals auch keine besonders gute Beziehung zu meinen Eltern oder vielmehr irgendwie war gerade dabei, wieder eine aufzubauen. Und dann gleich irgendwie mit sowas zu kommen und zu sagen, ja, ich habe euch damals irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Mark geklaut oder so. Das kam mir irgendwie als ganz, ganz schlechter Einstieg vor. Und dann war es aber echt jedes Mal so, wenn ich mit Mutter telefoniert habe oder gesehen habe oder so, war das echt immer da. Und ich habe gemerkt, das steht wirklich zwischen uns. Und ich kann nicht anfangen, eine Beziehung wieder zu bauen, wenn das noch zwischen uns steht. Und dann war das irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Kreuzung, wo ich mich halt durch entscheiden konnte, was mache ich und wie gehe ich weiter und sage irgendwie so, nee, das ist mir echt viel zu peinlich irgendwie, dann breche ich lieber wieder die Beziehung ab, als dass ich mich da mit denen treffe und denen das beichte oder fasse ich mir ein Herz und gehe hin und bringe die Sache in Ordnung. Und ich habe mich dann letzten Endes dann doch getraut, das in Ordnung zu bringen und war dann irgendwann mal mit Alex da und wir haben Abend gegessen und war erst irgendwie so ein bisschen schweigsam natürlich, hatte er schon angekündigt, dass ich gerne was sagen wollte. Ja, und dann irgendwann habe ich mich dann doch getraut, es ihnen zu sagen und es war auch überhaupt nicht schlimm und haben es natürlich vergeben und brauchte auch nichts zurückzuzahlen. Schon irgendwie gedacht, okay, irgendwie mit Zins und Zinseszins irgendwie, oh, 300 Mark, 400 Mark, 500 Mark oder so, das hätte richtig wehgetan zu dem Zeitpunkt. Wird es heute auch noch. Aber irgendwie, das war dann zum Glück nicht und es war wirklich in Ordnung. Und ich glaube einfach, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eben wie man mit Schuld umgehen kann. Und dass es die einen Leute gibt, die sich ihr ganzes Leben selbst zerfleischen und sich zwar nicht umbringen, wie Judas das gemacht hat, aber ihr ganzes Leben darunter leiden, dass sie was falsch gemacht haben. Und eigentlich macht es das ganze Leben total kaputt. Und es gibt Leute, die gehen hin und bringen das, was dumm gelaufen ist, in Ordnung. Und dafür, denke ich, steht Petrus, der ungefähr zur gleichen Zeit, als Judas Jesus verraten hat, hat Petrus Jesus nämlich auch verraten. Und sie haben zusammengesessen und Jesus hat das schon angekündigt und hat gesagt, hört mal Leute, jetzt kommt eine Zeit, da werden mich alle scheiße finden. Und Petrus, das Maul sehr weit aufgerissen, sage ich mal, und sagte, nein, ich nicht. Alle anderen vielleicht und Andreas und Johannes und die ganzen anderen Jünger vielleicht, aber ich auf keinen Fall. Ich werde immer zu dir stehen, ich werde immer hinter dir stehen, ich werde immer bei dir sein und ich werde dich niemals im Stich lassen. Und Jesus sagte diesen berühmten Satz und sagte, naja, das denkst du jetzt, aber bevor irgendwie der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und dann ist es genauso gekommen. Jesus ist verraten worden, Petrus ist das Herz in die Hose gerutscht, hat sich das auf weite Distanz angeguckt, hat sich nicht getraut hinzugehen, ist dreimal angesprochen worden in der Nacht und hat dreimal gesagt, ich kenne den nicht, ich kenne den Jesus nicht, ich war niemals sein Jünger, ich weiß nicht, was das für ein Spacken ist, ich habe nichts mit dem zu tun gehabt und ich könnte mich eigentlich überhaupt nicht meinen. Und als er das gesagt hatte, krähte sogleich der Hahn und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesus, der zu ihm gesagt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und ich glaube, er hatte ungefähr das gleiche Gefühl wahrscheinlich, wie Judas gehabt hat. Bei Judas steht es nur, dass es ihn gereut hat, dass er sehr traurig darüber war, dass es ihn geschmerzt hat. Und bei Petrus heißt es, er ging raus und weinte bitterlich. Und beide hatten irgendwie so diesen Moment in ihrem Leben, wo sie merken, wir haben uns echt an Jesus versündigt. Das war richtig schlecht, was wir gemacht haben. Und der eine geht hin und der hängt sich. Und Petrus war ganz anders. Petrus ist weiterhin mit den anderen Jüngern zusammengeblieben. Petrus ist mit den Fischen gegangen, hat mit denen irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und irgendwann nach ein paar Tagen ist der auferstandene Jesus Petrus erschienen und er war gerade draußen auf dem Wasser und Jesus stand wie am Ufer des See Tiberias. Und als Johannes den Jesus erkannt hat, ist Petrus sofort aus dem Boot gesprungen, ist hingeschwommen, um Jesus wiederzusehen und die Sache in Ordnung zu bringen. Und ich denke, dass das wirklich die bessere Möglichkeit ist, mit sowas umzugehen. Dass es scheiße ist, die Sachen, die man gemacht hat, einfach so stehen zu lassen und zwischen einem und den anderen Leuten stehen zu lassen. Und dass es viel, viel besser ist, um das so zu machen wie Petrus und zu sagen, okay, die nächstbeste Gelegenheit werde ich beim Schopf ergreifen, ich werde das klären und ich werde Vergebung dafür kriegen und kann wieder normal weitermachen und ich werde nicht zulassen, dass das mein ganzes Leben zerstört. Und der Kernpunkt eigentlich an der ganzen Sache oder das, worauf es mir fast irgendwie noch mehr ankommt, als dass das zwischenmenschlich ist, ist, dass wir die gleiche Sache mit Gott haben. Und dass eigentlich das ganze Neue Testament an sehr, sehr vielen Stellen davon redet, dass jeder Mensch sündig ist vor Gott, dass jeder Mensch Schuld hat vor Gott und dass der gleiche Graben, der zwischen den Menschen ist, auch zwischen den Menschen und Gott ist. Und dass es auch da ist, wie wenn wir Beziehung anfangen wollen und wir wollen, dass es mit Gott wieder in Ordnung kommt und dass wir da im Reinen sind, dann geht das nur darüber, dass wir den ersten Schritt machen, um Vergebung beten, und diese Vergebung bekommen. Und dann kann es erst sein, dass wir wieder mit Gott im Reinen sind und dass wir mit Gott anfangen können zu leben. Und das ist ja das, wo wir als Christen irgendwie sagen, oder was sagen, wo wir als Christen wissen, dass Jesus genau dafür gekommen ist. Dass genau dafür die ganze Sache war, mit Kreuzigung und Auferstehung. Dass wir unsere Sünden loswerden können. Dass die Schuld, die uns jetzt von Gott trennt, dass sie vergeben werden kann. Und dass wir eine Möglichkeit haben, mit Gott zu leben. Und ich würde euch gerne am Ende oder jetzt als Abschluss dieser kleinen Predigt einen Film zeigen. Wir hatten gestern Besuch von Micha und Dorle von Soli Deo Gloria. Ich denke mal, der ein oder andere von euch kennt die oder einige von euch werden wahrscheinlich T-Shirts haben von Soli Deo Gloria. Und Micha hat mir als Gastgeschenk diesen Film geschenkt. Also er hatte neulich in irgendeiner Gemeinde über Gnade gepredigt und ja, ich habe mir den heute angeguckt und dachte, das ist eigentlich ziemlich genau das, worüber ich predigen wollte und worüber ich jetzt auch gerade gepredigt habe. Und deswegen jetzt noch viel Spaß mit Gnade. Also geht 5 Minuten, keine Sorge.
Ich wollte eben noch was aus der Bibel vorlesen, was Gott mir gesagt hat, dass ich das vorlesen soll, gerade während der Predigt. Das steht im Buch Habakuk. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das Problem ist ja beim halsstarrig sein so, dass man halt darauf beharrt, dass man Recht hat oder dass es richtig ist, das nicht zu tun, von dem man weiß, dass es besser wäre, das zu tun. Und ja, das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, dass man sich so verhalten hat und dass es einem dann so richtig schlecht ging, obwohl man seinen Willen durchgesetzt hat. Und ja, der zweite Teil des Verses, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, das ist im Grunde genommen die Lösung davon. Also wenn du deine Halsstarrigkeit aufgibst und Gott vertraust, dann wird es dir besser gehen.
Okay, Band kommt nach vorne. Ja, dann mach das doch vielleicht mal die Woche. Also wir werden erst Gnade erleben, wenn wir diesen ersten Schritt dann auch gehen und um Vergebung bitten. Und vorher ganz bestimmt nicht. Okay, Jesus, ich bitte dich aus dem Lobpreis jetzt noch, segnest Gott, ich bitte dich, dass du spürbar hier bist und dass wir dir begegnen können. Amen.